Meine Lieben, wir haben das letzte Mal uns weiter beschäftigt mit diesen verschiedenen Bewusstseinsstufen. Wir hatten ja schon vor dem Sommer angefangen, also da war das Thema ein bisschen alte und neue Einweihungsmethoden. Also es geht letztlich, Ziel ist jetzt wirklich zu verstehen, was ist dieser rosenkreuzerische Weg, den wir ja sehr ausführlich, aber sehr imaginativ in Bildern geschildert hatten in der kümmischen Hochzeit des Christian Rosenkreuz. Das ist im Grunde eine gewaltige Imagination, die diesen Rosenkreuzer Weg schildert. Einmal in Bildern, und wir haben aber gesagt, gut, nehmen wir halt einmal die Bilder, wie sie sind, versuchen wir uns sie zu vergegenwärtigen, aber ob wir sie alle gleich verstehen, ist ein anderes Kapitel. Und ich habe sogar gebeten, gar nicht so viel zu grübeln darüber, weil das eh nichts bringt. Also es ist eben einfach eine erste Erkenntnisstufe, diese Imagination. Und es gibt dann die höheren Stufen, die Inspiration, wo die Bilder unter Anführungszeichen zu sprechen beginnen. Das heißt, sie fangen an, verständlich zu werden. Das heißt, man versteht, was man da sieht. Man erkennt langsam die Bedeutung des Bildes. Es ist eben wie wenn es zu sprechen beginnen würde. Und die dritte höchste Stufe ist die Intuition. Also das Inture heißt eigentlich hineinschauen. Also das heißt eigentlich komplett eintauchen in dieses geistige Wesen, das man betrachtet. Eins werden mit ihm. Wir werden das noch genauer ausführen, wenn man es wirklich einmal bewusst erlebt, die erste bewusste Intuition, die man hat, ist die des eigenen, wirklichen Ich. Die wir ja im Alltagsbewusstsein nicht haben. Was wir da Ich nennen, ist ein blasses, teilweise verzerrtes Spiegelbild höchstens davon. Das von unserem eigenen Ich wissen wir im Grunde nur, dass wir es haben. Dass wir es haben. Und wir wissen es deswegen, weil es eigentlich das Unbekannteste ist, das es gibt. Wir wissen es nicht. Wenn wir es wissen wüssten, wüssten wir unser ganzes Schicksal, warum, wieso und so weiter, das steckt dort alles drinnen. Das sind nämlich die Sachen, die das eigentliche Ich ausmachen. Weil es mit dem Ich hat nichts zu tun, bin geboren da und dort, bin Männlein, Weiblein, bin da zur Schule gegangen, hab da studiert vielleicht, hab den und den Beruf gemacht, bin eher ein Zornbinkel oder bin eher ein Melancholiker. Das ist alles nicht ich. Das hat mit dem Ich nichts. Ich will nicht sagen, nichts zu tun, es ist ein Teil, eine enge Umgebung, die ich mir mal geschafft habe, also sprich mit meiner Leibeshülle, mit allen Leibesgliedern, die für diese Inkarnation so halt taugt und der angemessen ist, soweit so es geht. Also, dass ich damit die Aufgabe erfüllen kann, die ich mir drüben vorgenommen habe. Und die auch vielleicht ausgleicht gewisse Einseitigkeiten von früheren Inkarnationen. Da war ich vielleicht ein Choleriker, jetzt soll ich vielleicht ein Phlegmatiker sein, ein bisschen die Dinge mit Ruhe nehmen, um sehr plakativ auszudrücken. Also der Sinn des Ganges durch verschiedene Inkarnationen ist ja auch, dass man das Leben von verschiedenen Seiten her kennenlernt, aber dass auch diese Gegensätze, diese Einseitigkeiten in Summe dann irgendwie ausgeglichen werden. Also es ist einfach ein Erfahrungsfeld, durch das wir durchgehen, und die Welt sieht eben anders aus, wenn ich es als Choleriker betrachte, wenn ich es als Melancholiker betrachte. Sie schaut anders aus, wenn ich es als hochgebildeter Universitätsprofessor vielleicht durchwandere oder als ganz ungebildeter Naturmensch vielleicht, der irgendwo, weiß ich nicht wo auf der Welt, noch per Naturstamm vielleicht sogar lebt. Und nichts weiß von akademischer Bildung, der also das Glück hat, an dem vorbeizugehen, zum Beispiel. Und wirklich die Natur aufzunehmen, noch wird immer seltener. Also es ist ganz andere Bedingungen, sagt aber jetzt gar nicht, dass das eine Ich höher oder das andere weniger hoch ist. Das Da muss man also sehr aufpassen. Man sucht sich also nach Möglichkeit geeignete Bedingungen, dazu kommen. Und etwas davon wirklich bewusst zu erleben, heißt die Intuition des eigenen Ich zu haben. Da kommt man eh am Anfang lang noch nicht heran an frühere Inkarnationen oder sowas. Das ist eines der letzten und schwierigsten Dinge. Aber man kriegt zumindest ein deutliches Gespür dafür, was will ich denn eigentlich jetzt hier auf Erden? Warum bin ich eigentlich da? Warum wollte ich unbedingt jetzt da rein in die Situation, in dieses Umfeld hinein? Was habe ich mir vorgenommen? Und es ist zunächst einmal ein, wie soll ich sagen, natürlich gedankenartig kann ich nicht sagen, aber eine Art Denkerlebnis zunächst auf erste Art, weil wir einfach im Denken am bewusstesten sind. Aber der erste Unterschied ist schon, dass es nicht das normale Denkbewusstsein ist, wo wir uns der gedachten Gedanken bewusst sind, die sich aneinander reihen, sondern wirklich bewusst sind des Werdens. Vor allem eines Gedankens, nämlich des Gedankens oder der Idee des eigenen Ich. Das heißt, weil so Ich ist ein Begriff oder ein Name von mir aus. Also Ich. Für mich ist es einmal fürs Erste nicht. Und da kann ich das sinnvoll in einen Satz einbauen und dann habe ich von mir aus schon eine Gedankenkette. Aber das ist es nicht, sondern es ist dieses wirklich Erfassen, wie diese Idee des eigenen Ich, das sich von einem anderen Ich eben unterscheidet, aber doch etwas gemeinsam hat mit allen Ichen, mit allen Geistigen in der Welt, etwas davon zu fassen. Und ja, es unterscheidet sich vom alltäglichen Denken, das sich also des Gehirns als Spiegelungsapparat bedient. Mit dem kann man nämlich das Ich nicht erfassen. Also mit dem gehirngebundenen Denken gibt es das Ich. Nur als Abwesenheit. Also man kann es gerade dadurch nur erkennen, ich habe ein Ich, weil es durch seine Abwesenheit auffällt. Das ist wie ein leerer Fleck, der da ist. Aber der ist mir bewusst, der fällt mir auf. Das ist fix in dem schönen Stoff ist ein Loch drin. Das sticht einem so in die Augen. Nur, es ist halt ein Loch, es ist eigentlich nichts. Aber das Loch fällt auf. Das ist eigentlich das, was uns das Ich-Bewusstsein gibt. Am deutlichsten ist dieses Loch vorhanden, weil da das Ich sehr heftig in Wahrheit arbeitet, in der Nacht, wenn wir schlafen, im Tiefschlaf. Ich meine, dass wir über bei Tag ein Ich-Bewusstsein haben, hängt sehr damit zusammen, dass wir in der Nacht gerade diesen Tiefschlaf haben, wo das Bewusstsein, unser Alltagsbewusstsein, komplett weg ist. Da ist nämlich das Ich total verbunden mit seiner eigentlichen geistigen Heimat, weil eigentlich ist das Ich verbunden mit der ganzen geistigen Welt. Die geistige Welt ist das Ich in ihrer Gesamtheit, bei jedem Menschen. Nur ist es bei jedem Ich so, man könnte sagen, weiß ich nicht, wie man sich eine Tallandschaft vorstellt und da hebt sie jetzt ein Berg heraus. Und da hebt sie ein anderer Berg. Aber die es ist verbunden mit der ganzen Landschaft. Ja, mit der ganzen Oberfläche der Erde eigentlich. Das hört nie auf. Es gibt keinen Punkt, wo ich sage, da hört es auf, sondern es ist mit dem Ganzen verbunden. Aber es hebt sich etwas als eigener Kegel heraus. Und da hebt sich ein anderes Bergerl heraus und da ein anderes. Aber jedes ist mit allem anderen verbunden in Wahrheit. Nehmt es das so ein bisschen als anschauliches Bild für, dass jeder sein individuelles Ich hat und doch, dass es allen gemeinsam ist zugleich. Das ist das ganz Wichtige. Es ist, und das geht über die Menschen-Ich hinaus, es ist mit der ganzen geistigen Welt verbunden, mit der ganzen geistigen Welt, die unsere Erde, unser Planetensystem, den ganzen Kosmos gebaut hat. Und was wir in der wirklichen Intuition einmal uns als Ich hereinholen, ist halt einmal nur die Spitze. da spüren wir noch nicht so ganz, wie weit diese Verbindung geht, aber das ist ausbaufähig. Und letztlich geistig wahrnehmend zu werden, heißt nichts anderes, als jetzt ein bisschen die Perspektive erweitern, zu spüren, wie das mit dem Ganzen zusammenhängt. Dann merke ich, dass im Ich, durch das Ich, die geistige Kraft der ganzen Welt im Prinzip zumindest zugänglich ist. Potenziell. Nicht, dass ich die jetzt wirklich voll aktuell jeweils zur Verfügung habe, aber ich weiß, grundsätzlich bin ich mit dem Ganzen verbunden. Es liegt eigentlich nur an mir, dass ich es nicht schaffe, da weiter hinauszugreifen. Wir sind halt noch sehr klein diesbezüglich. Aber der Herr sagt, und das hängt sehr stark, also wenn wir es jetzt, aber eben nicht im konfessionellen Sinn, sondern so wie es heute halt Rudolf Steiner schildert, mit dem Ich, mit dem Christus zusammen, der ja eigentlich der ist, der die Welt gebaut hat. Er ist der Demiurg, der Baumeister, nicht weil der Vatergott ist der tragende Grund im Hintergrund, der eigentlich gar nicht in Erscheinung tritt. Das ist eigentlich der, man könnte sagen, der Willenspol der Schöpfung, aber das ist eigentlich gar nicht zu fassen. Der Christus ist die erste Gestalt, die fassbar wird und die das Ganze auch umsetzt, zuletzt bis in die sichtbaren Formen hinein, mit Hilfe aller möglichen anderen Engelwesenheiten, die mitwirken. Wir haben das ja in der Schöpfungsgeschichte sehr ausführlich besprochen, also die Elohim oder was zum Beispiel, die Schöpfergötter der biblischen Schöpfungsgeschichte, die in ihrer Gemeinschaft, durch die der Christus wirkt, jetzt die Erde in ihrer heutigen Gestalt schaffen. Aber ausgehend tut es von dem Christus. Und er fängt zu wirken an in der Schöpfungsgeschichte, wir haben das eh schon oft besprochen, dort wo es heißt, und die Elohim sprachen, es werde Licht, und es ward Licht. Vayomer Elohim Yehi-Or, Vayi-Or. Wo sie zu sprechen beginnen. Vorher sprechen sie nämlich nicht. Ansonsten, in allen anderen Kapiteln sprechen sie dann immer.
Das Gott, das Sprechende, also das...
Der Logos, das Wort, das Schöpfung. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Dann geht es weiter. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Prolog des Johannesevangeliums. Das ist das, was da einsetzt, wo die Elohim vom Licht zu sprechen beginnen. Alles, was vorher ist, ist, dass sie einen alten Schöpfungszustand einmal, wie soll ich das sagen, hervorkramen. Der ist sozusagen das Rohmaterial irgendwo. Aber die aktuelle Erdenschöpfung beginnt dort, wo das Wort, natürlich nicht das äußere menschliche Wort, das nur ein Abbild davon ist, sondern dieser Logos eben, das Schöpfungswort, dieses... Wenn man ein bisschen, um sehr Vorstellung davon zu machen, wenn wir sprechen, wie erleben wir denn das Denken? Wie erleben wir das Denken? Wie erleben wir Gedanken im Alltagsbewusstsein?
Das sind Empfindungen, die dann stärker sind und mit dem Denken, mit dem Allwissen zusammenkommen und auch dann eine Stimmung verursachen in mir und dann dementsprechend, wenn ich sehr emotional bin oder einen Ausdruck gebe, dass dann auch eine Lösung ist, weil wenn ich darüber sprechen kann, ist es auch, dass es nicht mich einengt in einer Weise und auch, dass ich dem anderen das Vertrauen gebe, dass ich etwas empfinde und darüber auch nicht nur Gedanken habe, dass ich dich liebe zum Beispiel, sondern dass ich das auch ausdrücken kann und auch verstanden werden möchte. Also, dass ich dazu stehe eigentlich auch, dass ich das nicht nur in mit mir ausmache, mit mir selber, sondern dass ich das wem mitteile. Und das ist dann eigentlich ein großes Öffnen meines Herzens, meines Vertrauens, dass der andere
das auch richtig verstehen kann.
Und die Liebe ist ja auch eine Form, die so viele Formen hat und dass das der andere auch in einer richtigen Form auch versteht. Mhm. Dass man, mhm. Weil man kann ja verschiedenartig ein Kind abends lieben als, als die Mutter oder eben einen langen Freund. Oder
ist richtig, ja.
Das ist erst ein Gedanke, dass man das... Erst sind die Gedanken und dann kann ich es austun. Mhm.
Kann ich den Logos nicht auch als Gedanken, den Begriff, oder würde doch nicht passen, Gedankenwort? Also Gedanke und Wort in einem.
Das schwingt zusammen.
Es schwingt zusammen. Naja.
Ja, wenn du es sprichst, ist es irgendwie schon mit dabei irgendwie.
Ja.
Das geht in einem. Also da, das kann ich gar nicht trennen, glaube ich.
Ja. Ja, es ist, viele erleben auch das Denken im, wirklich halt als inneres Sprechen. Also so haben es die Griechen, ja, das war genau dieses Logos en diathetos, das innere Wort. Das ist das Wort, das eben nicht laut ausgesprochen wird, aber innerlich wird es als Sprache erlebt eigentlich. Also das Durchdenken, also Intuition und Inspiration, unterste Stufe ist die Imagination, und dann komme ich erst daraus, aha, ich reihe mir das innerlich aneinander sozusagen, ich spreche es innerlich.
Und man braucht auch Mut dazu.
Man braucht, natürlich, ja. Also das ist auch sehr interessant, was du sagst, weil es ist natürlich tatsächlich bei dem Denken, wir gliedern so gern denken, fühlen, wollen, und der Steiner beschreibt ja sehr deutlich, wie sogar bei der geistigen Schulung diese Trennung ganz stark wird, aber trotzdem gehören die alle zusammen. Also das heißt, es gibt kein Denken, das nicht auch einen Willen drinnen hat. Denken muss gewollt sein, das passiert nicht einfach, sonst ist kein wirkliches Denken. Ich meine, da kann ich eben der Meinung aufnehmen und hol sie in mir, das ist aber noch kein eigenes Denken, da habe ich halt irgendwelche Gedanken übernommen. Also ich muss aktiv werden auch irgendwo, das ist aber schon der Wille drinnen. Und im Spannungsfeld von Bewusstwerden, von mir aus im Sinne eines inneren Sprechens und diesem Tun, gibt es diesen breiten Bereich, der auch gefühlt wird. Also das kann ganz stark sein. Und da steckt eben Liebe zum Beispiel drinnen, sollte eigentlich. Also Erkenntnis ist Kraft der Liebe in ihrer höchsten Form. Das betont Steiner sehr oft. Also ist eine sehr weit zu fassende Sache. Jedenfalls, also dieser Logos ist jedenfalls alles das im kosmischen Maßstab, und aber eben noch nicht ans Äußerliche getreten, hat aber die Kraft sozusagen, sich dann zu manifestieren draußen. Und was wir halt nur schaffen in flüchtigen Luftgebilden im Grunde, wenn wir Laute aussprechen, das schafft halt diese höhere Kraft, die Luft durchzugestalten, das Wasser durchzugestalten, das Feste durchzugestalten und dadurch letztlich die ganze Schöpfung hervorzubringen. Also jetzt sehr kurz und sehr bildhaft geschildert. Das ist dieser Logos, und das mit vollem Bewusstsein, weil im Grunde ist dieser Christus, die Christuskraft, man könnte auch sagen, die makrokosmische Ich-Kraft. Also das heißt, das Ich des ganzen Kosmos. Und wir sind identisch mit diesem großen Ich, mit dem kleinen Unterschied, dass bei uns halt diese einzelnen Bergeln herausgehoben sind. Und die für uns das besonders Wichtige und Charakteristische sind. Der Christus umfasst alles. Nicht nur uns auf unserer Erde, sondern im ganzen Kosmos. Wir, aber von der Wesensart ist es genau diese geistige Christussubstanz, aus der das Ich gewoben ist und mit der es verbunden ist, von der es nicht trennbar eigentlich ist. Das heißt, indem wir Ich-Menschen sind, sind wir mit dem Christus eins. Ob wir das jetzt konfessionell behaupten oder bestreiten, ist ganz egal. Also wenn wir uns also auf die Stufe des Menschen erheben, mit einem menschlichen Ich, haben wir diese Verbindung. Wie wir es nennen, ist völlig egal. Also darum dann ist das Ganze mit den Konfessionen und den konfessionellen Streitigkeiten ist mühsam, wirklich mühsam. Nennen wir es bitte, wie man will, aber in Wahrheit, wenn man ein bisschen tiefer schaut, findet man überall diese Gemeinsamkeit. Und vom Christus wurde halt mit anderen Namen gesprochen, soweit man zurückblicken kann. Ich meine, auch Rudolf Steiner weist ja deutlich darauf hin, wie das durch die Kulturepochen geht, wie bei den alten Indern, Vishwakarman, das ist, sie nennen es Vishwakarman, der Alltäter, der Alltätige. Karma steckt drinnen, das Wort Karma. Karma, Schicksal, Karma entsteht aber durchs Tun. Also Schicksal ist eigentlich Tun und alle Folgen, die damit zusammenhängen. Die gehören halt untrennbar dazu. Also das heißt, wenn ich etwas tue, hat das Wirkungen in der Welt, die auf mich zurückkommen, die wieder in mein Ich hineinkommen. Das ist wieder dieser Kreislauf. Es geht vom Ich, vom makrokosmischen Ich aus und fällt aber wieder auf dasselbe zurück. Das ist immer der Prozess. Also ich kann nicht die Taten einfach loslösen und sagen, jetzt geht es mir nichts mehr an. Sie kommen durch die Hintertür wieder herein. Das ist gerade mein Entwicklungsprozess, den ich durchmache. Dass ich mit dem immer wieder konfrontiert bin, und das gilt für alle Hierarchien in gewisser Weise. Und Christus ist dann in letzter Konsequenz ist das Karma, das Weltenkarma. Ja, Christus ist das Weltenkarma. So kann man das ausdrücken. Er ist es, der die Welt durch die, wenn wir jetzt nur unsere Erdenwelt nehmen, also unseren Erdenkosmos mit allem, was drumherum ist, nimmt, dann ist es eben eine Schöpfung, der Elohim, durch die aber der Christus wirkt. Der ist die treibende Kraft dahinter. Und sie erreifen in diesem Prozess, in dem der Christus durch sie spricht, dazu heran, dass sie dieses Gemeinschaftsbewusstsein entwickeln, das dann Jahwe genannt wird. Jahwe ist das Gemeinschaftsbewusstsein im Grunde der sieben Elohim, ist zugleich aber auch der Name einer dieser sieben Elohim, der sozusagen der Sprecher dann für alle ist, könnte man sagen. Und der am meisten diese Christuskraft bewusst hereinnimmt. Und
Christus steht ja auch für die Vergebung eigentlich, wenn man das so
natürlich
kann.
Natürlich.
Man immer die Liebe eigentlich als flammende Impuls in sich hat.
Absolut.
Das besiegen sollte und alles eigentlich vergeben. Weil ja schon am Kreuz hat es auch gesagt, dass die Liebe und auch das Vertrauen, dass es weitergeht und dass er dadurch etwas erlöst ist und also, dass er uns vergibt, ist ja eigentlich die treibende Kraft eigentlich.
Ja.
Und auch uns vorlebt, dass wir, weil wir ein Teil sind und dass wir nicht perfekt sind und dass wir vergeben können und auch uns selber und anderen.
So ist es. So ist es. Und eben Christus als Herr des Karma, als Herr des Schicksals, ist eben völlig missverstanden, wenn man es als sozusagen Bestrafung nimmt. Es ist halt in vorchristlicher Zeit, wenn ich es jetzt konfessionell sehe sozusagen, immer so aufgefasst. Da hat man also, aber auch eher auf das vatergöttliche Prinzip, er ist nicht dort. Vielleicht schon, aber...
Habe ich noch nicht gesehen, wie ich alles
habe. Sind Texte so Spinne, ja.
Irgendwie muss man nachgehen.
Ja, genau. Aber da ist mehr noch, eben weil das eigene Ich-Bewusstsein noch nicht so ausgeprägt war und noch nicht so zu spüren war, dass diese Kraft, die mich zum Ausgleich auch aller meiner Fehler treibt, dass die eigentlich im eigenen Ich sitzt. Weil da sitzt der Christus drin. Ein Teil davon ist meine ganz individuelle Ich-Kraft und die will selber den Ausgleich, weil es gibt nichts anderes. Das Ich tut, macht etwas, macht Fehler dabei, es geht was schief, das ist eben so, das machen im Übrigen höhere Hierarchien genauso, also nichts ist fehlerfrei. Daher ist auch die Natur nicht perfekt. Die Natur ist nicht perfekt. Sie ist toll und wunderbar in vielem, aber sie ist nicht perfekt. Es ist eigentlich, also das Werk des Christus ist erst teilweise fertig sogar. Also die Erdenwelt wartet darauf, durch den Menschen fertig gemacht zu werden. Nicht zurück zu einer Natur, die einmal war, die aber großartig ist, dass einem nur die Luft wegbleibt und wir natürlich mit unseren heutigen Fähigkeiten solche Zwergern sind. Und trotzdem wird uns zugemutet, die Schöpfung fertig zu machen. Der Christus schafft sie durch uns zu Ende. Oder wir schaffen sie mit Hilfe des Christus zu Ende. Und daher, es existiert kein Schöpfungsplan im Sinne einer völligen Blaupause, wo alles fertig drinnen steht und nachdem wird es ablaufen. Es ist offen. Der Plan ist so weit gefasst, dass er offen ist für das, was jedes individuelle Ich, von dem jedes Teil des großen Christus-Ichs aus Freiheit beiträgt dazu. Das macht die Schöpfung dann erst vollständig und fertig. Das ist das Neue, das ganz Neue eigentlich, was mit der Erdentwicklung hereingekommen ist. Das war auf den vorangegangenen Entwicklungsstufen, wir haben ja öfters darüber gesprochen, dass der Erdentwicklung andere Stufen vorangegangen sind, so noch nicht der Fall. Aber die Erdentwicklung heißt, Ich-Entwicklung heißt, Christus verbindet sich mit der ganzen Erde, Christus verbindet sich mit der ganzen Menschheit, eben einfach durch die Ich-Kraft.
Was ist die Seele dann?
Die Seele ist etwas, was, also das Ich ist das Geistige, ist das Schöpferisch-Geistige. Das heißt, als Geistiges ist es eigentlich gar nicht zu fassen, weil es ist pure Schöpferkraft. Ich kann nicht sagen, das ist so groß oder so breit oder ist dieses Gefühl oder... man kann vielleicht sagen, was sicher zutrifft, Geist ist Liebe. In dem Sinn, wenn etwas Schöpferquelle ist, wenn überhaupt etwas Quelle sein will, dann quillt es über, verströmt sich. Es kann gar nicht anders. Ich kann nicht sagen, es ist Schöpfungsquelle, ja, aber das gehört mir. Dann stoppel ich die Quelle zu, dann ist kein Geist mehr da. Der Geist ist das, was sich verströmt. Und dadurch immer reicher wird, dadurch sich weiterentwickelt, weil mit jedem Verströmen wird der Geist selber reifer sozusagen. Das heißt, er kann das Nächste, was herauskommt, schon differenzierter schaffen. Er lernt sozusagen dabei. Und dazu muss er sich verströmen. Und er gibt es weg und gibt sich eigentlich weg damit an die ganzen Geschöpfe, die dadurch entstehen. Und trotzdem wird immer mehr er selbst, ja, das schöne Bild für die Liebe, ein Glas, das ein halbvolles Glas, das man ausgießt und das im Ausgießen immer voller wird. Sinnlich kann man sich das kaum vorstellen, aber es ist, je mehr es sich verströmt, umso reicher wird es. Nur um sich noch mehr zu verströmen. Nichts für sich zu behalten, weil man es gar nicht braucht. Der Geist braucht es nicht.
Herzugeben.
Ja, den Mut, etwas herzugeben. Einfach
und offen dafür zu sein.
Offen dafür zu sein, sich zu verschenken. Und also das ist das eigentlich Geistige, auch in uns, das heißt unser Ich. Jetzt brauchen wir aber ein totales Gegenbild davon, weil wenn nur das jetzt wäre, und das ist im Übrigen mit ein Grund, warum es die ganze Schöpfung gibt, weil wenn das nur sich verströmen würde, ins Unendliche ausgießen, dann wäre selbst diese höchste Schöpfungsquelle sich ihrer selbst nicht bewusst. Die zwingt eigentlich sozusagen. Die zwingt, schwimmt davon und die braucht jetzt Haltepunkte sozusagen. Weil jede Schöpfung, die herauskommt, jedes im weitesten Sinn gesprochen Ding, das entsteht, und sei es nur ein Lufthauch, der entsteht, ist eine Spezialisierung, eine Verfestigung bereits, die aus dem Schöpfungsprozess herausfällt oder beginnt herauszufallen. Weil Geist ist nicht. Er ist, hat kein Sein. Der Begriff des Seins ist für das Geistige nicht zutreffend, sondern er schafft sich in jedem Moment neu und darüber hinaus erschafft er dann auch ein Seiendes, das sozusagen zurückbleibt. Das heißt, er hinterlässt einen Art Bodensatz dieses Schöpfungsprozesses. So wie der Maler schöpferisch ist, wenn er das Bild malt, wenn es noch nicht fertig ist. Das fertige Bild ist die Schöpfung, die er zurücklässt. Aber das ist schon gegenständlich eigentlich. Da ist der Schöpfungsprozess selber nicht mehr drinnen. Ich kann ihn nacherleben vielleicht als, und hoffentlich als Betrachter. Kann der Herr im Schauen, im Betrachten des Bildes noch einmal zu einem Art Mitschöpfer werden. Vielleicht sehe ich sogar ganz was anderes oder Neues drin, was der Maler gar nicht gesehen hat. Weil so wie es heute ist, ist ja gerade beim künstlerisch-schöpferischen Prozess, wir umspannen das in der Regel nicht mit dem Bewusstsein, was da wirklich rauskommt. Ich meine, der Goethe hat von den meisten Sachen, die er geschrieben hat, also sei es sowohl Metamorphosenlehre, diese Dinge oder von den Dichtungen, bei Gott nicht alles bewusst erfasst, was er da eigentlich an Großartigem herausbringt. Ich meine, er war sich bewusst, dass das was Großes ist, aber was da eigentlich alles drinsteckt, so weit reichte das Bewusstsein nicht, weil selbst eben wenn wir aus unserem Ich im Kleinen schöpferisch tätig sind, das Ganze wirkt mit. Und dieser kleine Berg, der sich heraushebt, das ist, wenn wir Glück haben und unsere Ich-Intuition haben, ein Stückel davon, was wir bewusst erfassen. Und den Rest sehen wir gar nicht. Aber was in ein Kunstwerk einfließt, das fließt aus dem Ganzen heraus. Da ist viel, viel mehr drin, an das ich nie gedacht habe, von dem ich gar nichts weiß, und das lebt drinnen, weil es mit dem verbunden ist einfach. Auch wenn wir es nicht bewusst durchschauen, daher kann man ein Kunstwerk niemals aus dem Kopf schaffen. Weil aus dem Kopf haben wir nur das, was wir halt gelernt haben, was wir wissend, bewusst überschauen, da kann ich irgendwas konstruieren, die Dinge zusammenstellen. Diese Riesendimension, die eben unendlich ist und die zugänglich ist im schöpferischen Moment, aber unbewusst groß, dass es zugänglich ist, heute zumindest, die spielt mit. Und die ist drinnen. Ja, nicht einmal bei dem, was der Rudolf Steiner geschrieben hat, war ihm alles bewusst, was er reinschreibt. Nimm das bei den Mysterientranen. Erstens, er hat nie vorher gewusst, was er am nächsten Tag niederschreiben wird. Er war selber immer überrascht. Weil er hat es ja wirklich also von Tag zu Tag bei den Proben geschrieben, das ging ja so hektisch eigentlich, ich habe gesagt, ja gut, Mysterientramen ist jetzt, gut, für den nächsten Tag muss ich die Szene schreiben, dass wir proben können. Und dann ist er in der Nacht gesessen, hat das hereingeholt, hat gestaunt, was da jetzt reinkommt, hätte sich nicht gedacht, dass die Geschichte so weitergeht. Es hat natürlich einen gewissen Rahmen gegeben, also gerade beim ersten Drama, eigentlich wollte er ja Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie einfach auf die Bühne bringen, als Bühnenspiel, weil er wusste, dass das eigentlich ein tief, tief, tief esoterisches Stück ist. Dass das also wirklich ein Mysteriendrama ist. Auch wenn es so in einer schlichten Gestalt da ist. Also das erste Mysteriendrama ist ganz aus dem entstanden, nur hat sich das begonnen, selbstständig zu machen. Die Figuren haben sich verwandelt, haben sich verändert, sie sind noch nachzuerkennen in den Personen, auch wenn sie jetzt andere Namen haben. Aber es ist halt nicht dabei geblieben, dass das einfach eine Dramatisierung von Goethes Märchen ist, sondern es ist ein eigenständiges Mysteriendrama geworden, das aber im Grunde genau dasselbe Thema hat, das Goethes Märchen hat, nämlich den modernen geistigen Entwicklungsweg. Nicht mehr und nicht weniger. Also die große Imagination, möchte man sagen, die durch die sogenannte Michaelsschule hereingekommen ist. Also eine Vereinigung von geistig strebenden Menschen, aber noch im vorirdischen Dasein, die unmittelbar von Michael, also dem Erzengel Michael, belehrt werden, der dem Christus vorangeht sozusagen, der den Christusimpuls in unsere Zeit hereinträgt eigentlich. Nicht? Weil der Michael ist der Vorkämpfer. Also der Rudolf Steiner ist daher insbesondere Vertreter dieses Michaelsimpulses. Ich meine, das Michaelszeitalter beginnt 1879, das ist das Jahr, wo der Steiner maturiert hat. Da fängt es an. Und er holt also jetzt diesen Impuls ganz herein, aber er war also offensichtlich der Steiner einer der ersten, die sich jetzt inkarniert haben aus dieser Michaelsschule. Die vorher, nämlich zu Goethes Zeiten, waren die noch nicht inkarniert. Aber sie haben Menschen, die unten sind, bereits inspiriert. Und dazu zählte Goethe. Dazu zählte ganz stark Goethe, der also diesen Impuls der Michaelsschule aufgenommen hat und genau in dieses Märchen hinein verdichtet hat. Dort am allerstärksten. Es sind natürlich in anderen Sachen, im Faust und so weiter, sind natürlich auch Teile davon drinnen. Aber in perfekt geschlossener Form ist es in diesem Märchen drin. Wir können uns ja mal beschäftigen damit. Kurz, wäre auch eine lehrreiche Sache, das durchzugehen, weil die Bilder absolut stimmig sind. Es ist zeigt den ganzen Bogen. Es ist also so gesehen vollständig in irgendeiner Form. Aber wenn man das sagen, natürlich auch wieder anders auch schildern könnte. Aber es ist ein großer Bogen. Aber wenn ihr jetzt glaubt, dass dem Goethe jetzt alles bewusst war, davon, was da an geistigen Hintergründen da war, keineswegs. Keineswegs. Er hat für sich natürlich gewusst, da steckt was dahinter. Und ich bringe das jetzt in ein Märchenbild und ich schaffe es so zu schreiben, dass ich spüre, das stimmt. Das Bild ist richtig. Auch wenn ich selber im Detail gar nicht weiß, warum. So passieren die großen Schöpfungen. Also ein Kunstwerk, von dem der Künstler selber sagt, ich habe das voll verstanden, das glaube ich ihm nicht. Entweder glaube ich es ihm nicht, oder das Kunstwerk ist einfach ein Konstrukt und kein Kunstwerk. Wenn ich es vom Kopf her von A bis Z verstehe, als der es gemacht hat, dann habe ich es konstruiert. Es geht viel, viel weiter, weil die ganzen weltschöpferischen Kräfte in Wahrheit drinnen leben. Vielleicht ganz zart und fein, im Einfachsten, es kann was ganz Schlichtes sein, wirkt das drinnen. Das ist das Tolle an der Kunst, dass das da hineinfließen kann. Und dass wir natürlich heute im Zeitalter der Bewusstseinsseele schon wieder etwas mehr Bewusstsein dabei haben können, zumindest wenn das Ganze fertig ist. Im Moment des Tuns ist nur die geistige Kraft, die holen wir herein. Und wir können aber lernen, sie dann, wenn sie heraustritt, das Werk wird, sie da zu erhaschen und uns ganz bewusst zu werden, oder da und dort zumindest bewusst zu werden, was ist denn das eigentlich, was da herauskommt? Also es zu erhaschen irgendwo, einen Moment früher, bevor es noch ganz verfestigt ist und nur mehr Bild auf der Leinwand sozusagen ist, oder Sprachbild oder Text oder so etwas. Also es einen Moment früher zu erhaschen, dann kann man natürlich etwas erleben von den geistigen Wesen sogar, die da mitwirken. Die mit uns wirken, die mit uns alle gemeinsam Teil dieses großen Christuskreises sind, dieses Christusbewusstseins, dieser Christuskraft. Weil dazu zählen ja eben nicht nur die Menschen, dazu zählen ja die höheren Hierarchien auch alle. Die gehören auch dazu. So weit ist es. Und daher, deren Ich-Kraft hängt mit unserer Ich-Kraft zusammen. Sie ist anders geartet. Sie haben eine viel größere Mächtigkeit im Schöpferischen als wir, aber sie haben eben das eine nicht, das auf diesen Punkt des einzelnen Ich-Bewusstseins und der Freiheit zu bringen.
Die Möglichkeit, das vielseitig auszudrücken.
Bitte?
die Möglichkeit, es vielseitig auszudrücken.
Ja, ja. Es ist, also die Hierarchien, die über uns, die sind uns vorangegangen. Man könnte auch sagen, das ist jetzt eine andere Perspektive, ich meine, das Menschen-Ich ist das, was ganz oben beginnt, durch die ganzen Stufen der Hierarchien heruntersteigt und jetzt, wo es Menschen-Ich geworden ist, ganz zu sich selbst kommt und die Freiheit entdeckt. Dann können wir sagen, wir sind also von den höchsten Hierarchien abgestiegen, sind das alles durchgegangen. Wir waren einmal Seraphim, wir waren Cherubim, wir waren Geister des Willens, wir waren Geister der Weisheit, Geister der Bewegung, wir waren Elohim, die Schöpfergötter der Erde. Wir waren darunter Urengel, wir waren Erzengel, wir waren Engelwesenheiten und jetzt sind wir Menschen. Das ist eine ganz andere Perspektive einmal. Ich meine, jetzt kann man sagen, so jetzt kommen wir dann das Ich-Bewusstsein und jetzt steigen wir dann wieder auf. Wir werden sowas Engelartiges auf dem neuen Jupiter, also am neuen Jerusalem. Aber das sind andere Engel sozusagen als die jetzigen Engel. Wir haben eine Entwicklung durchgemacht, weil jetzt die Freiheit durchgeht.
Für dieses Ich-Bewusstsein brauchen wir eben unsere seelische, leibliche Organisation.
Genau, ganz genau. Ganz genau, weil wir schaffen jetzt zum Beispiel das Seelische, insbesondere indem wir an unseren irdischen Leibeshüllen arbeiten. Und Leibeshüllen geht ja weiter bei uns. Also, wir wissen ja, das ist nicht nur der physische Leib, also das Äußere. Da gehört der Ätherleib, die Lebenskräfte dazu, die den überhaupt am Leben erhalten, weil sonst wird es nur Leichnam zum Schluss und dann zerfällt er im Grunde und so fort. Also den physischen Leib pur, den gibt es eigentlich gar nicht, höchstens im Moment des Todes vielleicht, aber dann fängt er schon zu zerfallen an. Also es gibt aber den Ätherleib, ist eben auch Leib, aber natürlich nicht Leib, den ich stofflich fassen kann. Leib heißt es deswegen, weil es trotzdem mit der Erhaltung unserer Leibesgestalt zu tun hat und gebunden ist daran. Der schwebt da nicht so für sich irgendwo. Und dann das, was uns das grundlegende Bewusstsein, die Empfindungsfähigkeit, die Sinnlichkeit gibt, dass es also ein Bewusstsein uns aufleben kann, überhaupt ist der Astrale. Einmal das Triebhafte von mir aus drinnen, das wir ja auch brauchen. Und dann schlägt aber das Ich ein. Und dieses Ich arbeitet einmal am Astralleib, weil der Astralleib ist am Anfang, wenn ich durch die ganze Menschheitsentwicklung durchgehe, sehr ungebärdet. Sehr ungebärdet. Weil die ganze Schöpfung beginnt im Grunde, denkt nur an das erste Wort, Brigitte. Dieses R, was im R ausdrückt, diese unbändige, ungezügelte, unerzogene Kraft. Aber immense Energie, die drinnen ist, die aber nicht weiß, was will. Die ein bisschen Struktur hat sie, weil sie aus der Vergangenheit herauskommt und da schon gewisse Erziehungsschritte durchgemacht hat, aber eben noch nicht durch ein Menschen-Ich jedenfalls. Und auch noch nicht so durch das Christus-Ich. Also, das heißt, im Grunde, wenn wir den Astralleib beginnen zu erziehen, nicht jeden Trieb folgen, nicht jeder sinnlichen wahrnehmen, nein, muss ich auch haben, das kleine Kind hat das noch. Sehen ist greifen wollen. Ganz natürlich. Nicht so schauen, nicht greifen, das geht. Das Kind kann das gar nicht. Das geht eins mit dem anderen. Weil wir eigentlich mit den Augen greifen wir auch. Wir können das nicht trennen. Das ist nämlich nicht wahr, dass das nur so.
Den Kindern sagt man dann sehr gerne, ich selber habe es auch schon gesagt. Also schauen tut man mit den Augen, aber nicht mit den Händen.
Ja, genau. Genau, aber das Kind kann das gar nicht. Das ist, weil es eigentlich diese Sehen ist seelisch, astralisch. Die Welt ergreifen. Das ist nichts anderes. Das ist es. Und ganz klar geht beim Kind das mit. Weil eigentlich der ganze Mensch will astralisch das ergreifen. Später lernen wir, okay, Finger weg, die nehmen wir zurück, wir ergreifen dann mehr astralisch. Und es ist aber genauso besitzergreifend. Es ist genauso so, es eigentlich in mein Ego hineinziehend irgendwo, es aber herausnehmen wollen, das in einer gewissen Weise.
Aber im Tagesbewusstsein oder im allgemeinen Bewusstsein?
Ja, ich rede jetzt vom Tagesbewusstsein. In meinem Anfang ist das alles natürlich auch sehr dumpf und wenn man es jetzt nimmt bei den Tieren zum Beispiel, merkt man, wie stark das von den inneren Bedürfnissen abhängt. Wenn Hunger da ist, ist das Tier, das sich dort bewegt heute. Wenn der Hunger nicht da ist, ist eigentlich gar nicht vorhanden. Da greift nichts. Der Blick geht darüber und nimmt es im Grunde überhaupt nicht wahr. Aber wehe, der Hunger ist da, dann wird es mächtig, das ergreifen wollen. Wir haben gelernt, das in die Hand zu nehmen. Unser Ich sagt, greif oder greif nicht. Mit den Augen greift man vielleicht, aber die Hände können wir weglassen. Dann entwickeln wir im Wahrnehmungsprozess das, was Rudolf Steiner die Empfindungsseele nennt. Dann ist es eben nicht mehr purer Astralleib, sondern der Astralleib gliedert sich. Drei Bereiche. Nein, machen wir da mal. Ja, gibt's ja. Die Empfindungsseele. Das gehört da noch hin dazu. Jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich. Ich habe jetzt drei Striche gemacht, weil die anderen Seelenglieder noch dazukommen. Also durch die unmittelbare Arbeit am Astralleib entsteht eine Änderung in diesen astralischen Kräften, ein Teil wird zur Empfindungsseele umgewandelt. Das heißt, da ist die Ich-Kraft bereits drinnen. Das passiert aber noch ganz unbewusst. Das ist so, wie das Kind das noch unbewusst alles lernt. Das lernt dann auch irgendwann einmal, gut, Finger lässt man weg. Hilft ein bisschen die Erziehung von außen auch. Ist noch nicht ein ganz bewusster Entschluss. Also ich, das kleine Kind, sage jetzt, es ist genug, dass meine Hände mitgehen. Der Papa hat gesagt, das ist so, also dann halte ich es, so ist es ja nicht, sondern Nachahmung, mit der Zeit wirken die Dinge. Also das ist noch nicht ganz bewusst. Ja, sonst wäre es noch was ganz Höheres, was entstehen würde. Also es ist die Empfindungsseele. Wie schaut es aus mit den... Das ist der fünfte Strich und das ist nicht so gut. Also aus dem Astralleib entsteht, aus einem Teil, aus einem winzigen Teil zunächst, also die Empfindungsseele. So, jetzt wie schaut es mit den Ätherkräften aus, mit den Lebenskräften? Die Lebenskräfte schießen einmal hinein, dass unser ganzer Organismus überhaupt gestaltet, also ganz stark natürlich, wenn das Kind im Leib der Mutter heranreift, noch verbunden mit den Lebenskräften der Mutter, dass dieser ganze Mensch gebildet wird, körperlich jetzt einfach, leiblich gebildet wird, dazu gehören diese Lebenskräfte dazu. Die Lebenskräfte, die in purster Form in der Pflanzenwelt wirken, die man, und die eben nicht erklärbar sind aus den Genen oder sonst was, nämlich eigentlich umgekehrt wäre es. Also die Naturwissenschaft und die Geisteswissenschaft werden sie ab dem Moment verstehen, wo sie erkennen, dass das umgekehrt läuft. Die Ätherkräfte erklären, warum gibt es die Gene, warum sind die so, warum sind die Eiweißstoffe so gebaut, warum gibt es bestimmte Prozesse und nicht umgekehrt, da unten graulen ein paar Moleküle herum und die erklären das Ganze. Das stimmt nicht. Das ist jedes Mal noch, was man geglaubt hat, man ist knapp dran, das zu finden, ist man Mords eingefallen. Da gab es doch so zur Jahrtausendwende das Human Genome Project. Also das Jahr fertiggestellt wurde dann so 2002, 2003, also wo das ganze Erbanlage des Menschen enträtselt wurde und man jetzt dachte, jetzt weiß ich praktisch alles über den Menschen, alle Krankheitsmöglichkeiten, kann alles diagnostizieren und werde auch verstehen, warum der Mensch so oder so ausschaut. Ja, ich kann ihn sogar, nein, darf man natürlich nicht in klonen, aber bei Tieren kann man es zumindest probieren. Das hat man ja dann probiert auch. Es gab sogar eine Firma, die hat sich spezialisiert auf wir klonen ihr verstorbenes Haustier. Also es schaut garantiert genauso aus, hat dieselben Charaktereigenschaften, wird wunderbar funktioniert. Bitte?
Das ist aber
eine Schiefgang. Das ist komplett schief gegangen. Komplett identische Kopie, genetisch. Leider schaut das Katzerl das völlig anders aus. Nicht einmal ähnlich dem anderen. Die Gene bestimmen es nicht alleine. Mittlerweile weiß man das, es war eh schon im Grunde länger bekannt, es gibt auch epigenetische Faktoren, also außer Epi heißt rundherum, außerhalb, also außerhalb der Gene. Und mittlerweile kommt man immer mehr darauf, wie wichtiger die sind, sind wir in den nächsten Kreis irgendwo. Im Moment stehen wir wieder dort, dass wir sagen, ich habe keine Ahnung, wie die Gestalt zusammenkommt. Man kennt einzelne Dinge, man kennt natürlich bestimmte Gene, die eine Rolle spielen, dass das Ohr sich bildet oder nicht bildet. Wenn das Gen fällt, bildet es sich nicht, deswegen erklärt das Gen das Ohr aber noch lange nicht. Sondern es heißt nur, das ist notwendig dazu, weil das produziert einen bestimmten Eiweißstoff, der notwendig ist, dass das Ohr entstehen kann. Das ist schon wichtig, aber die Gestalt des Ohres versteht daraus nicht, kann er von das ableiten. Nicht einmal ansatzweise. Nicht einmal ansatzweise. Und das liegt eben in den Ätherkräften drinnen. Die Ätherkräfte kann ich aber schon erleben, aber nicht natürlich im Tagesbewusstsein, das heißt im nüchternen Tagesbewusstsein, im Gegenstandsbewusstsein. Da müsste ich mich schon zur Imagination erheben.
Ja.
Wie geht das? Also, da haben wir ja gleich eine interessante Sache. Weil dort hat Steiner ja gerade angesetzt, nämlich bei Goethe und seiner Metamorphosenlehre. Also Steiner ist ja so durch Zufall, durch Schicksal dazu gekommen, also Goethes naturwissenschaftliche Schriften herauszugeben, als er noch Student war. War eigentlich erst in den Anfangssemestern und sein Lehrer, der Karl Julius Schröer, hat wen gebraucht, der die naturwissenschaftlichen Schriften herausgibt, weil er hat halt die literarischen herausgegeben, aber mit Naturwissenschaft hat er nicht viel Mut gehabt. Und der Steiner hat ja eigentlich Naturwissenschaften studiert und das Literatur und so war nur ein Nebenfach. Und so ist dem Steiner zugewachsen, jetzt also Goethes naturwissenschaftliche Schriften herauszugeben und sich intensiv damit zu beschäftigen. Eben vor allem mit diesen Studien, Pflanzenstudien auch des Goethe, aus denen er die Metamorphosenlehre entwickelt hat, nämlich welche Gesetzmäßigkeit steckt hinter dem Wachstum einer Pflanze, und zwar jeder Pflanze, zumindest jeder Blütenpflanze, also auf die speziell hat Goethe geschaut. Und welche Gestaltverwandlungen machen die durch? Also das ist, wenn das aus dem Samenkorn bricht, dann wächst also der Stängel einmal heraus, der Spross, und aus dem treiben Blätter, zuerst ganz kleine, also die Keimblätter zuerst, und dann geht es weiter, dann werden sie größer, differenzierter, zeigen immer deutlicher bestimmte, sehr charakteristische Formen, je nachdem, welche Pflanze es ist. Das geht erreicht irgendwo einmal eine größte Weite, aber dann zieht sich's wieder zusammen, bevor es sich ganz verdichtet und plötzlich Kelchblätter werden, ein Kreis, ein Ring von Kelchblättern, die wieder ganz klein und eng eigentlich sind und relativ undifferenziert sind im Vergleich zu diesen großen Laubblättern. Also eine Zusammenziehung wieder. Aus einem Punkt, fast punktförmigen Samen, aus so etwas Kleinen, kommt es, entfaltet sich immer mehr, zeigt dabei immer deutlicher seine ganz charakteristische, typische Gestalt für diese oder jene Pflanze, Blattgestalt. Daher sagt dann Goethe, eigentlich in dieser Blattgestalt sehe ich die ganze Pflanze drinnen, da kommt sie eigentlich jetzt voll zur Erscheinung einmal. Aber dann zieht sie das wieder zusammen. Jetzt kommen also diese Kelchblätter, noch grüne Blätter, und dann weitet sich's aber wieder aus. Jetzt kommen die Blütenblätter. Aber welche Verwandlung, welche Metamorphose, die sind viel, viel zarter, viel, viel weniger materiehaft vergleichsweise als die Laubblätter unten. Es ist etwas viel Zarteres, es entstehen Farben, Duft entsteht, alles Mögliche. Duft ist ja totales Verströmen. Also jetzt geht nach dieser Zusammenziehung in den Kelchblättern wieder in eine Ausdehnung. Aber jetzt nicht so nacheinander, sondern gleichzeitig eigentlich. Da die Zusammenziehung, da die Ausdehnung. Also auf einer Ebene sozusagen findet das jetzt statt. Und trotzdem haben aber auch diese Blütenblätter etwas gemeinsam mit den Laubblättern, die unten sind. Auch wenn sie jetzt viel undifferenzierter sind, viel einfacher wieder in der Form, aber Rosenblätter passen eben, also Rosenblütenblätter passen nur zu einer Pflanze, die auch solche Laubblätter hat. Die haben trotzdem was gemeinsam irgendwo. Da muss man jetzt aber sehr lebendig werden im Anschauen, dass man diese eine Form mit der anderen vergleichen kann. Man muss es einfach praktisch oft gesehen haben und gepflanzt haben, gearbeitet haben damit, und das hat der Goethe reichlich gemacht, dass man das jetzt innerlich auch nacherleben kann, dass man die eine Form in die andere systematisch verwandelt, also durch eine Art inneren, bildhaften, künstlerischen Prozess. Und wenn jetzt diese Ausdehnung da ist in den Blütenblättern, kommt aber schon wieder die nächste Zusammenziehung, weil jetzt gibt es dann drinnen die Staubgefäße, diese ganzen Staubfäden, das alles. Jetzt mehrere total zusammengezogen, bilden ihnen so einen Ring irgendwo, also eine Zusammenziehung insgesamt, und in der Mitte der Fruchtknoten, der jetzt auch natürlich was ganz Zusammengezogenes ist. Also wieder eine Zusammenziehung, nach der Ausdehnung eine Zusammenziehung, und der Fruchtknoten schließlich bläht sich auf zur Frucht. Und in der Frucht ist der Same, der kleine Kern, je nachdem, von Pflanze zu Pflanze verschieden, aber im Grund, die Frucht bläht sich auch, nehmen wir einen Apfel oder irgend sowas, bläht sich ziemlich auf, und drinnen sind die 5 Kerneln oder so, oder zumindest in die 5 Fächer. Wieder was ganz Winziges, und dann hört sozusagen auf, das fällt runter, der Same, und dann sind wir wieder am Anfang. Jede Pflanze, jede Blütenpflanze, jetzt im regulären Fall durchläuft in jedem Jahr diesen Prozess. Und der Same fällt in die Erde, und im nächsten Jahr kommt die nächste heraus. Jetzt gibt es natürlich dauerhafte Pflanzen und so weiter, man kann das weiterspinnen, aber da geht eine Gestalt durch, die ganz zurückgezogen ist, das heißt eigentlich fast ganz aus der Erscheinung, aus der sinnlichen Erscheinung herausgenommen ist, sozusagen auf einen Punkt fast konzentriert ist, aus dem entfaltet sie sich. Und wenn sie sich ganz entfaltet hat, zieht sie sich zusammen, macht aber jetzt eine Metamorphose durch einen Sprung, eigentlich mit den Kelchblättern zu den Blütenblättern, wo sie sich wieder ausdehnt, aber in ganz neuer Gestalt erscheint, weil die Blütenblätter sind anders trotz allem als die Laubblätter unten. Also da ist eine Verwandlung, da ist was Neues passiert. Und dann zieht sie sich zusammen in den Samenfäden, Fruchtknoten, das schaut überhaupt wieder anders aus, und jetzt entsteht die Frucht da als Endergebnis des Ganzen, als sozusagen das fertige Endprodukt. Und drinnen aber der Same, der die Zukunft bedeutet. Und was hat Goethe jetzt gemacht? Er hat einfach mit vielen Pflanzen sich beschäftigt und so intensiv beschäftigt, und er war dazu auch ein Mensch, der ein sehr starkes visuelles Vorstellungsvermögen hatte. Goethe hat ja am Anfang sehr lange, eigentlich bis zu seiner inklusive italienischen Reise, nicht gewusst genau, liegt meine Stärke im Schreiben oder im Malen. Eigentlich primär war aufs Malen ausgerichtet, und das Schreiben war so, ja, kann ich auch ganz nett, aber mache jetzt ein Gelegenheitsgedicht. Also das war eigentlich nicht sein erstes. Ich meine, manche dieser Gelegenheitsgedichte waren halt dann Meisterwerke dort sollen, und daher war er schwankend, was eigentlich seine eigentliche Begabung ist. Und er hat sich aber dann entschieden, eben aufs Schreiben als Dichter das Hauptaugenmerk zu legen, aber er hat dieses Bildliche mitgenommen. Das merkt man deutlich, also daher sind die Texte von Goethe anders etwa als die von Schiller, der dieses visuelle Vermögen nicht so sehr hatte, der interessanterweise, obwohl er gar nicht ein Instrument gespielt hat, was eh selten ist zu der Zeit, aber Schillers Gedichte sind musikalisch. Und der sagt das selber immer, wenn ich ein Gedicht geschrieben habe, ich höre eine Melodie. Und dann suche ich mir halt irgendeinen Inhalt dazu, dass das passt. Aber das Gedicht ist eigentlich die Melodie. Und so, dann schaue ich, dass ich Worte finde, dass ich diese Melodie ausdrücken kann. Also das heißt, Schillers Gedichte musizieren, Goethes Gedichte jetzt grob gesprochen malen eigentlich. Also es sind sehr imaginativ. Und also diese Fähigkeit hatte Goethe. Und das kam ihm jetzt auch zugute beim Studium der Pflanzen, dass er diesen Wachstumsprozess, dieses Ausdehnen, Zusammenziehen, Ausdehnen, Zusammenziehen, Ausdehnen, noch einmal zusammenziehen, im Samen dann drinnen, dass er das innerlich, im inneren Bild Schritt für Schritt nachvollziehen konnte. Ich meine, heute kann man das theoretisch mit einer Zeitrafferaufnahme machen, dass man schaut, wird ja auch gemacht, ist natürlich toll, nur der Haken ist jetzt für unseres, dann erspart man sich halt die innere Arbeit, diese Bilder, sich im Seelischen selbst zu bilden. Weil dann komme ich bereits zu einer anfänglichen Imagination, die aber jetzt noch natürlich einen starken Anklang an das Sinnliche hat, weil es sind ja die sinnlichen Sachen, nur diese Bewegung sehe ich eben draußen normalerweise nicht. Wir haben heute Krücke mit den Zeitrafferaufnahmen, aber das sehe ich ja normal nicht. Das heißt, ich imaginiere etwas, was ich mit sinnlichen Augen alleine nicht sehen kann, sondern nur die einzelnen Stadien. Innerlich kann ich aber erleben, wie die eine in die andere übergeht. Das heißt, ich lasse die Pflanze in mir wachsen, könnte man sagen. Dann habe ich eine erste Stufe der Imagination, und etwas Geistiges wirkt sehr wohl drinnen, weil das ist eben genau dieses rhythmische Gesetz. Also Punkt, sich ausdehnen, so passiert nämlich immer, alle Schöpfungsgeschichte passiert so, dass, selbst wenn man jetzt die biblische Schöpfungsgeschichte, oder wie wir schon öfter gesprochen haben, die Stadien, die vor der Erdentwicklung liegen, also alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, es ist immer dasselbe Prinzip. Aus einem praktisch nicht vorhandenen, aus dem Nichts, dehnt sich etwas aus, das als Schöpfung erscheint, wird immer differenzierter, dann zieht es wieder zusammen. Dann geht es wieder auseinander, aber es hat plötzlich eine höhere Gestalt. Es ist nicht mehr ganz so wie vorher, es ist nicht einfach eine Wiederholung, sondern die neue Ausdehnung bringt auch etwas Neues. Man sieht aber trotzdem, dass sie mit dem Alten zusammenhängt. Und so geht es weiter. Das heißt, das ist das Lebens- und Entwicklungsprinzip überhaupt, das sich halt in den Pflanzen jetzt besonders deutlich aber manifestiert, aber das hinter jeder Entwicklung steckt.
Weil es ist ein Traum. Und beim Tagesbewusstsein hängt es ja dann auch mit wo man ist, und mit wem man das was teilt. Und,
ja, ja, ja.
Und dann ist ja das ja dann eine Symbiose immer eigentlich.
Ja, ja,
eine
ja.
Begegnung, senkt man auch an wem man was oder wo man was macht. Was
absolut, kann. Absolut.
Und das ist dann, das legt aber zum Teil auch bei mir beim Traum ein, weil im Traum bewältige ich ja dann manche.
Ja, 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 sicher. Das Traumbewusstsein hat ja auch mit dem imaginativen Bewusstsein eben das gemeinsam, dass es Bilder sind, die sich verwandeln, die aber zugleich auch einen gewissen Sinn aussprechen, der aber nicht immer leicht zu erfassen ist. Da braucht man dann die Inspiration. Beim Traum ist es überhaupt schwierig. Bei der Imagination sollte es dann irgendwann so weit kommen. Aber also jedenfalls in der Imagination sind es primär diese Lebenskräfte. Die Lebenskräfte, das sind also das, was die Schöpfung wachsen lässt. Weil die Schöpfung wird ja nicht geschaffen, wie das irgendwo so als Holz zusammenzimmert, sondern sie wächst eigentlich aus dem Nullpunkt heraus, wächst etwas, gestaltet sich um, gestaltet sich weiter, differenziert sich immer weiter, bis es sich wieder aus der Erscheinung zurückzieht. Und dann geht es auf einer neuen Ebene hoch. Ich meine, das ganze Leben auf Erden war so. Wir haben immer wieder in der Erdentwicklung, da entwickelt sich eine reiche Fülle von Leben, dann gibt es eine große Katastrophe. Da gehen 80-90% der Tier- und Pflanzen gehen zugrunde. Also, yes, das ist eine Naturkatastrophe. Kaum später, kaum hast Millionen Jahre, aber für die Erdentwicklung ist das ja nichts. Plötzlich noch mehr Reichtum, noch mehr Leben auf der Erde, noch differenzierter und plötzlich eine ganz neue Stufe dazu, was etwas, was es vorher nicht gab. Es gab es immer wieder. Also die Naturkatastrophen sozusagen, die die Erde fast an den Rand des Absterbens gebracht haben, waren im Grunde nichts als diese Zusammenziehungen, wo das sie ganz fast ins Unsichtbare verschwindet, wie durchatmet und im neuen Ausatmen kommt es viel höher heraus. Das ist Entwicklung. Das ist immer stirb und werde. Stirb und werde, wie es Goethe so schön sagt. Also es kommt was heraus, es kommt was heraus, bis es letztlich erstirbt. Und dann kommt was Neues. Werde. Dann ist der nächste Sprung da. Also die wirklich großen Entwicklungssprünge sind nicht möglich ohne diesen Durchgang des Stirb. Und so verläuft die Erdentwicklung im Großen, so verläuft das menschliche Leben im Kleinen, auch mit den ganzen Reinkarnationen. Daher ist es eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, dass der Mensch auf Erden sich wirklich entwickeln kann. Nämlich wirklich auch auf höhere Stufen entwickeln kann. Ich meine, natürlich, wir haben auch im Kleinen Entwicklungen gehen in unserem einzelnen Erdenleben schon ab und zu einmal durch so Stirb- und Werdeprozesse ein paar durch, also wo wir irgendwo einmal was geschafft haben, Ding, dann geht das aber alles vielleicht den Bach runter und wir sind erschüttert dadurch, aber man sieht später in der Regel, also wenn das Ich stark genug ist, das halt durchzuhalten, dass dann was noch Größeres rauskommt in Wahrheit, also was eine andere Qualität hat. Jedenfalls in der Schöpfung im Großen ist es immer so. Und so ist es auf jeden Fall mit den Reinkarnationen. Ich habe eine Inkarnation, in der versuche ich alles herauszubringen, was geht, was in mir jetzt drinnen steckt, und dann ist es reif und dann stirbt es. Dann stirbt man. Und dann gehe ich durch das Geistige durch und bringe es auf einer höheren Ebene heraus mit ganz neuen Qualitäten, die ich in dem einen Leben nicht mehr erreichen hätte können. Dazu brauche ich ganz andere Bedingungen nach äußerlich. Ich suche mir andere Leibeswillen, andere Vererbungsbedingungen und dergleichen, weil wir die Leibeswillen ja nicht so weit sind, dass wir sie selber aus dem Nichts schaffen können, sondern wir müssen sie übernehmen. Also die schaffen wir nicht selber, den Ätherleib, also den Astralleib, Ätherleib, physischen Leib. Wir sind im Großen und Ganzen noch nicht so weit, uns die selber vollkommen zu schaffen, sondern wir brauchen, wie soll ich sagen, ein Modell, das wir aufnehmen. Wir nehmen etwas aus der Astralwelt. Das hängt aber zusammen auch schon mit den Astralkräften der Eltern. Und die haben eine bestimmte Prägung, die spielen eine Rolle schon. Ich kann nicht sagen, bitte schafft mir genau die Astralkräfte. Ich, ja, erstens, da macht es niemand. Ist dein Job, schau, dass das zusammensammelst aus dem, was da unten ist. Also das, wir können einmal nur zusammensammeln, was da ist, und dann können wir aber aus unserem Ich beginnen, das zu verwandeln. Dann entsteht zum Beispiel die Empfindungsseele. Und die kriegt schon einen Charakter eben von meiner Individualität. Die ist bei keinem gleich, obwohl das noch die schwächste Arbeit des Ich ist. Also das heißt, da gibt es dann sehr viele Ähnlichkeiten auf der Ebene, aber trotzdem auch Unterschiede. Ätherleib sind wir jetzt also bei diesen Bildekräften, die man durch die Imagination auch wirklich wahrnehmen kann. Und Goethe hat dann wirklich bei den Pflanzen gesehen, die Urpflanze. Gesehen. Gesehen, aber natürlich mit geistigen Augen. Er hat begonnen damit, in sich diese Vorstellungsbilder zu haben, für jede bestimmte Pflanze das in sich zu verwandeln, bis er irgendwann die allen Pflanzen gemeinsame Urpflanze erlebt hat. Die ist jetzt noch fantastischer, die kann man jetzt gar nicht beschreiben, weil die macht auch diesen Prozess durch, aber die macht jetzt alle Plattformen durch, die es gibt, die es geben könnte. Selbst die, die es nirgendwo in der Natur gibt, die aber auch dem Gesetz entsprechen würden. Also das heißt, da könnten Pflanzen entstehen, die uns vielleicht fantastisch vorkommen würden, aber die so konsequent sind, dass sie existieren könnten. Das wären wirklich lebensfähige Pflanzen sozusagen. Und das sieht man aber auch, ein charakteristisches Element dieser Imagination, sie ist zeitlos. Sie hat ein riesiges Zeitpanel, es spielt keine Rolle. Ich kann praktisch unendlich viele Pflanzen oder Milliarden Pflanzen in einem Augenblick, in einem zeitlosen Augenblick, weil Augenblick für uns im Alltagsbewusstsein ist ein Augenblick in etwa Zeitspanne von 2-3 Sekunden. Es entspricht etwa einem Atemzug. Also was wir, das ist der Bereich, das ist ja der Bereich des Kurzzeitgedächtnisses. Also wenn wir was sehen, so lange bleibt das da, dann müssen wir halt nochmal hinschauen. Aber da ist es wirklich zeitlos. Zeitlos, und das kann man nämlich in der Meditation toll erleben. Also wenn man es schafft, ganz in der Meditation zu sein und trotzdem die äußere Welt auch zu beobachten. Das ist schwierig. Da muss man erfahren sein. Also meistens ist es leichter, wenn man die Augen zumacht oder so und nicht rausschaut. Aber wenn man sehr konzentriert drinnen ist, dann merkt man das, man ist also in der Meditation, da entfaltet sich jetzt eine Fülle von mir aus von Imaginationen drinnen, von gedankenartiger, bildartiger, wie auch immer, die unglaublich ist. Ich meine, da ist ja unser normales Denken oder unsere Vorstellungsbilder, das ist armselig dagegen, das ist nichts, das ist überhaupt nichts, das ist ein Tropfen. Also es ist eine gewaltige Fülle vorhanden. Und die ist in Bewegung, die ist nichts starr. Und ich schaffe es aber mitzugehen. Ich schaffe es, jedes voll wahrzunehmen, obwohl es schon wieder weg ist. Zeitlos, man kann sich das gar nicht vorstellen. Es ist äußerlich vergeht nämlich keine Zeit. Innerlich könnte man sagen, Milliarden Jahre vergehen. Wie auch immer, es ist, also man hat schon natürlich das Erlebnis einer Bewegung, aber man kann es messen am Äußeren, wenn man es schafft, parallel zu haben die Imagination, wenn man stark genug konzentriert ist, geht es, und dann schaut man auf die Uhr. Der Zeiger steht. Die Uhr steht. Ich bin am Ende der Imagination, die vielleicht mir vorkommt, das hätte ich Jahrtausende durchlaufen. Ist es keinen Millimeter, keine Sekunde weitergegangen. Ich meine, man kann das manchmal beim Traum auch erleben, wird vielleicht durch irgendwas Äußeres ausgelöst. man hört das vielleicht, da ist irgendwas runtergefallen oder irgendwas. Und jetzt entsteht eine ganze Geschichte, so wie sehr dramatische Situation zwischen zwei Völkern, es steht da mittendrin ein Krieg, entwickelt sich was hinaus in den Krieg und der Kampf und zum Schluss, wumm, die große Explosion und die Hörner. Da ist was runtergefallen, das hat es ausgelöst. Und man glaubt, ich habe Wochen erlebt da in den Traum. Und das ist in Zeitlosigkeit passiert. Das ist, kommt uns halt paradox vor. Aber dieses Zeitbewusstsein, das wir hier haben, gilt halt nur für die Gegenstandswelt. Das ist überhaupt heute jetzt das Zeitbewusstsein, wo man glaubt, das läuft halt irgendwo aus der grauen Vergangenheit, irgendwo in die unüberblickbare Zukunft. Das ist nur das äußere Zeitempfinden. Das, da in der Imagination bewege ich mich. In der Zeit völlig frei. Völlig frei. Und es ist trotzdem Bewegung da, aber ich kann in die Vergangenheit, ich mache Zeitreisen sozusagen ununterbrochen in die Vergangenheit, in die Zukunft, was kommt, das ist das hin und her. Das heißt, ich kann auch, wenn ich diese Bewegungen verfolge, warte mal, die Gestalt, die will ich jetzt wieder haben. Bin wieder dort.
Eine Erkenntnis ist auch zeitlos, raumlos.
Ja, ja, absolut. Also paradox ist es halt nur für unser äußeres Gegenstandsbewusstsein. Weil das kann halt nur aneinander rein. Und daher sagt jeder, der nur halt bei dem Verstandesbewusstsein hängen bleibt, das ist ein Blödsinn, mit dem kann ich nichts auch verstehen. Nicht. Mit dem kann man es auch nicht verstehen, aber man kann es sehr wohl mit einem lebendigen Denken selber nachvollziehen. Weil wirklich lebendiges Denken eben zum Beispiel das Bilder verwandelt oder innere Erlebnisse verwandelt, steckt da ja eigentlich schon drinnen. Da bin ich in der Imagination und dann merke ich aber auch, wenn ich aufmerksam bin, das hat mit dem Instrument des Gehirns nichts mehr zu tun. Das brauche ich vielleicht, um daneben auf die Uhr schauen zu können oder was. Und natürlich ist es auch vorhanden. Es ist anders als beim Traum, ist es nicht ausgeschaltet bei der wirklichen Imagination. Soll auch nicht sein. Aber ich merke dann erst recht deutlich, dass das zwei total verschiedene Ebenen ist. Und man spürt also, dass dieses imaginative Denken, nenne ich es einmal, unabhängig vom Körperlichen ist.
Das nicht auf Eingebungen?
Ja, auch. Also, wenn es wirkliche Imagination ist, auch schon so auf der Ebene, wie es Goethe mit seiner Urpflanze war, er sieht ja nicht irgendwas Willkürliches, es ist kein Fantasiegebilde,
genau,
sondern es ist eine geistige Realität, die hereinkommt und die ich fasse, aber sie bedarf meiner Aktivität, dass sie hereinkommt.
Meiner Öffnung, dass ich das
mache. Meiner Öffnung, richtig. Goethe hat eben wirklich angefangen, mit dem, erstens sie mit den Pflanzen zu beschäftigen, sie wirklich zu begleiten in ihrem Wachstum, diese Bilder aufzunehmen, selber einmal die Verwandlung, wie ist das bei der Rose, wie verwandelt sich das, das mit vielen Pflanzen zu machen und irgendwann durch diese Vorbereitung kommt dann die Urpflanze durch. Und die sagt jetzt wirklich, ich bin sozusagen das Gesetz, die geistige Kraft, die hinter allen Wachstumsprozessen, hinter allen Entwicklungsprozessen steckt und die sich halt am deutlichsten manifestiert in den Pflanzen draußen, aber die im Grunde in allen Entwicklungsprozessen drinnen liegt. Die kommt dann herein. Und dazu hat er sich aber energisch über Jahre, Jahrzehnte vorbereiten müssen. Und dann sagt ihm Walter Schiller im Gespräch, das ist eine interessante Idee, die sie da entwickelt haben. Und der Goethe wird Mords, Fuchs, Teufels, Wissen und sagt, es kann mir lieb sein, dass ich Ideen habe, ohne es zu wissen und sie noch dazu mit Augen sehe. Weil er es erlebt hat davon. Natürlich nicht mit äußeren Augen, mit inneren Augen, aber es war mehr Realität geradezu als irgendwas, dem ich sinnlich gegenübersteht.
Also mit dem Wort Idee hat er.
Nein, mit dem hat er. Und der Schiller hat es ja auch so gemeint, also dass das ist ja sozusagen ein, ja, da haben sie einen interessanten Gedankengang sozusagen, das ist stimmig für mich und gefällt mir besser als was da die Naturforscher sagen. Tolle Idee.
Und so hat er es halt auch gemeint, im philosophischen Sinn halt, also, oder naturwissenschaftlichen Sinn.
Als Tatsache oder eben als wirkliche Erkenntnis wahrgenommen.
Ja, und als Realität nämlich. Ja. Als wirkliche Realität, aber eine Realität, die man halt nicht mit Augen sehen kann, nämlich nicht mit den äußeren, sondern mit den inneren, mit den seelischen Augen, die ich halt erst trainieren muss. Oder wie es beim Goethe ist, er eine starke Anlage auch dazu hatte. Und dadurch, das kam einfach. Aber natürlich mit dem Fleiß, die ganzen Pflanzen einmal zu studieren, jahrelang.
Und das kann man genauso eigentlich auch mit einem Tier oder eben auch mit einem Menschen.
Ja, ja, natürlich.
Wenn man den auch wirklich beobachtet, den wirklichen Kern, das wirkliche Wesen erkennen.
Natürlich.
Wo dann auch beide eigentlich den Mut haben, sich wirklich zu öffnen. Eigentlich.
Ja, ja, natürlich. Natürlich. Und wobei es also hier jetzt primär mal geht wirklich um diese gestaltbildenden Kräfte. Also wenn wir beim Ätherleib als solchen sind, sind wir bei diesen gestaltbildenden Kräften. Und das sind aber eben auch die Kräfte, die im lebendigen Denken drinnen wirken. Und das heißt, Denken entsteht dann, wenn das Ich da drinnen im Ätherleib wirkt, dann entsteht die Verstandesseele. Allerdings, jetzt muss ich was Deutliches sagen, also das Ich arbeitet am Ätherleib zunächst auch noch nicht ganz voll bewusst, also so ähnlich wie wir es da vorher besprochen haben, aber es lernt umzugehen mit den Kräften des Ätherleibes, also das wächst jetzt nur nicht nur alleine für sich hin, sondern ich kann es führen vom Ich her in gewisser Weise, ich kann diese Kräfte jetzt benutzen, um auch etwas anderes zu tun, als nur meinen eigenen Körper zu erhalten. Ich kann sozusagen damit nämlich irgendwie nachvollziehen, welche Kräfte sind denn da draußen drin. Welche sind da. Genau das hat der Goethe ja gemacht. Er verwendet seine Ätherkräfte, um die Ätherkräfte in der Pflanze kennenzulernen. Weil die sind gleicher Art. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip, aber es liegt in der Pflanze, weil jetzt besondere Formen, aber eigentlich sind die auch in mir, das war ihm allerdings nicht so bewusst, aber diese Kräfte hat er benutzt. Dann entwickelt man die Verstandes- oder Gemütsseele eigentlich. Also die Verstandes- oder Gemütsseele, bei Goethe ist die natürlich auf einem sehr hohen Niveau entwickelt und das kommt die Bewusstseinsseele, das letzte dann auch noch dazu. Aber grundsätzlich ist das der Ursprung der Verstandesseele. Aber als Seele, jetzt wird es schwierig, ist es von seiner Natur alles im Astralleib drinnen. Das heißt, die Empfindungsseele ist da drin. Die Verstandesseele, die dadurch entsteht, dass ich den Ätherleib ein bisschen handhaben zu lernen, bildet sich aber auch im Astralleib. Seelisches ist alles im Astralischen drinnen. Und zum Schluss die Bewusstseinsseele, da geht es halt bis ins Physische hinein. Also da fange ich an, bis ins Physische zu arbeiten, namentlich auch Gehirntätigkeit. Es ist ja so, dass wir, wenn wir denken, arbeiten wir an unserem Gehirn. Wir verändern es ununterbrochen. Das Gehirn ist keine starre Struktur, sondern indem wir denken mit Hilfe des Gehirns, in dem Sinne, dass wir mit Hilfe des Gehirns uns unsere normalen Alltagsgedanken ins Bewusstsein spielen, dazu brauchen wir das Gehirn. Und was wir aber eigentlich tun, ist, dass wir vom Ich aus, aber ohne uns dessen auch nur annähernd bewusst zunächst zu sein, verändern wir unser Gehirn. Wir bauen daran. Wir individualisieren es. Gerade dadurch wachen wir nämlich am stärksten zu unserem Selbstbewusstsein auf, zu unserem Ich-Bewusstsein. Weil wir überhaupt den ganzen Körper das tun, aber insbesondere da oben. Wir plastizieren an unserem Gehirn. Und dann haben wir nur das Problem, dass daran die eigentlich lebendigen Gedanken, die da noch Lebenskräfte sind, absterben. Dann haben wir unsere normalen Verstandesbegriffe, die sind alle tot. ein Begriff, den ich in der Schule gelernt habe und mit dem ich halt einen Namen verbinde und bestimmte Vorstellungen, ist kein Denken. Es ist kein Denken, es sind fertige Begriffe, fertige Gedanken. Die kann ich lernen, die kann ich auswendig lernen, die kann ich mit der Zeit anwenden, erkennen, aha, ja, das ist eine Eiche, weil da habe ich auch gesehen, das hat solche Blätter und der Stamm schaut so aus. Und ich habe die Eiche nicht gedacht. Ich habe fertige Begriffe genommen, die darauf bieten kann, jetzt auf die Wahrnehmung, die ich habe und weiß, aha, Eiche. Und ich verstehe nichts von der Eiche. Ich kann es sezieren jetzt und aufschneiden und ich kann also noch mehr Begriffe dranhängen. Sie sind tot. Die Eiche habe ich dann, wenn ich sie so wie Goethe in mir wachsen lassen kann. Wenn ich aus der Urpflanze die eine Gestalt werden lasse und dieses Werden erlebe, dann verstehe ich, was die Eiche ist.
Den
naturwissenschaftlich Wert, kann ich sie nicht verstehen.
Den Wert kenne ich dann eher, nämlich mehr bewusst eigentlich.
Naja, ich kenne sie. Ich kenne sie in all ihrer Kraft dann. Auch in ihrer wirklichen Heilkraft. Also ich sage ganz deutlich, naturwissenschaftlich kann man die Natur nicht verstehen. Naturwissenschaftlich verstehe ich nur die abgestorbene Natur. Das heißt, dort, wo sie dem Leben entfallen ist. Die Hülle, die zurückbleibt. Was anderes verstehe ich nicht. Und das ist in allem drinnen. Ich meine, indem schon eine Pflanze stofflich ist, ist was abgestorben. Die eigentliche Pflanze ist nicht stofflich. Die könnte ich mit Augen nicht sehen. Die entspricht einem Aspekt der Urpflanze. Die sehe ich nur, wenn ich imaginativ schauen kann. Das ist die Pflanze. Dass sie mit Stoff ausgefüllt ist und uns die Freude macht, sinnlich sichtbar dadurch zu werden, ist eigentlich schon ein Teil dieses Absterbensprozesses. Das ist eigentlich schon immer die Pflanze, sondern das ist schon fast der Leichnam der Pflanze. Nein, es muss so sein, das ist jetzt nichts Schlimmes. Ich meine, sonst hätte man den Boden nicht, auf dem man gehen könnte, und nichts hätte man. Aber man muss nur einfach einmal ein bisschen die Dinge ins Rechte rücken. Das ist jetzt auch kein Angriff auf die Naturwissenschaft, aber man muss sehen, was sie eigentlich versteht. Sie versteht also das ab dem Moment, wo die Natur erstorben ist. Und weiter kann sie auf ihre Art nicht gehen. Mit dem äußerlich sich an sinnliche, messbare Fakten halten, die in irgendeine mathematische oder sonstige Gesetzmäßigkeit bringen kann, da bin ich immer nur im Toten. Also Leben fängt an, wenn ich imaginativ schauen kann. Ohne dem bin ich beim Leben nicht dabei. Das heißt, das Leben ist mit Sicherheit naturwissenschaftlich im heutigen Sinne genommen nicht fassbar, weil es ist nur übersinnlich erlebbar. Wenn ich mich auf sinnliche Fakten, auf sinnlich messbare Daten beziehe, soll man tun, alles, aber dann habe ich nur den Leichnam. Dann habe ich nur den Leichnam. Das ist auch wichtig, das zu studieren. Also, bitte, ich bin selber Naturwissenschaftler und glaube den ganzen Tag mit diesen Dingen herum. Also, das ist nicht was Unnötiges, ganz im Gegenteil. Aber es hat einen ganz anderen Sinn, als man glaubt. Man glaubt, es dient uns dazu, die Natur zu verstehen. Dafür ist gar nicht da. Es dient eigentlich dazu, um unser Selbstbewusstsein zu entwickeln. Weil gerade am Toten, am Abgestorbenen, lernen wir unser Selbstbewusstsein. Da, wo diese ganzen Kräfte ersterben, dem stellen wir uns jetzt gegenüber, das wird sich sozusagen immer. Und dem stehe ich gegenüber, ich und die Welt da draußen.
Da habe ich heute was in der Philosophie der Freiheit ganz Interessantes gelesen, eben zum Ich-Bewusstsein, das sich eben im Physischen bildet oder in der leiblich-seelischen Organisation, das aber dann sehr wohl ins Denken übergeht, ins Denkwesen und dadurch erst zum Ich wird.
Ja.
Das Ich-Bewusstsein, das
wir können das mitnehmen.
Und wird dann mehr.
Richtig. Nein, es geht darum, dass wir eben nur am physischen S
entwickeln können. Aber wenn es einmal entwickelt ist, können wir es mitnehmen. Und der Weg geht dann, das ist ja eh das Interessante in der Philosophie der Freiheit, letztlich zum Schluss geht es ja ganz wesentlich immer wieder um die Beobachtung des Denkens. Das ist ein zentraler Punkt, dass es sagt, gut, wir denken, wir haben aber eigentlich immer nur im Bewusstsein das, worüber wir denken. Wir haben die Gedanken im Bewusstsein, die wir uns gebildet haben, aber den eigentlichen Denkprozess verschlafen wir. Das heißt, eine der ersten Beobachtungen, das eigentlich schreibt, ist also, dass das Denken eigentlich der unbeobachtete Prozess da drinnen ist, sondern nur das Ergebnis. Und wenn ich aber jetzt das Werden der Gedanken, also das Werden des Gedankens eiche, weil da habe ich dann immer das alles drinnen, erlebe das, wie kommt das? Eigentlich brauche ich dann die Urpflanze dazu, aus der sich jetzt herausbildete Gestalt der Eiche. Wenn ich den Prozess verfolgen kann, nicht nur den fertigen Begriff, Eiche hat solche Planung, schaut so und so aus, wenn ich sie wachsen lassen kann in meinem Bewusstsein sozusagen, dann beobachte ich das Denken, nicht den fertigen Gedanken. Dazu brauche ich aber bereits ein imaginatives Denken im weitesten Sinn. Weil Imagination heißt nicht immer, dass ich es bildhaft von mir habe, das kann auch anders sein. Also es kann durchaus auch in Worten sein, in Worten erlebt sein, aber dann ist es lebendig. Dann ist es so wie vergleichsweise in einem Gedicht, wo wirklich die Worte vom Klang, vom Aufbau, das Ganze zusammenpasst. Ein Ganzes bildet. Ich meine daher, viele Gedichte sagen viel mehr, als was inhaltlich drinnen steht. Weil das Eigentliche steht nicht im Inhalt, das ist eine Krücke, weil sonst könnte ich gar nicht ein Gedicht schreiben, muss ich halt einen Inhalt haben. Aber das ist gar nicht das Wichtige. Schiller war sich dessen sehr bewusst. Inhalt war eigentlich wurscht. Aber wie die, welche Laute wo, welche Worte wie zusammen, das bildet einen Organismus und der bedeutet was. Der drückt eigentlich in Wahrheit, na, das war im Schüler dann nicht mehr so ganz klar, aber eigentlich ein geistiges Wesen aus. Das heißt, die Gedichte, die man so interpretieren könnte und nach Inhalt, bedeuten ganz was anderes. Sie bedeuten in Wahrheit ganz was anderes. Daher nehmt die ganze Gedichtinterpretation und schmeißt das im Grund auf den Mühl, weil sie über die Nebensächlichkeiten redet. Also ich bin jetzt wieder etwas
aber es entwickelt auch an jeder anders ein Gedicht auch. Denke ich auch von deiner Möglichkeit, etwas dir vorzustellen.
Ja, natürlich. Aber, es steckt ein in sich selbstbestimmtes geistiges Wesen drin, dessen Ausdruck das Gedicht ist. Und dieses geistige Wesen ist tätig. Das kann Verschiedenstes machen. Jetzt kann das einer aufnehmen und kann mit dem Gedicht dieses oder jenes machen. Und das kann ihn sowas anregen. Aber das heißt, es ist was ganz Lebendiges und dieses Wesen ist das Wichtige und das hat eben mit dem Inhalt des Gedichtes, den man verstandesmäßig interpretieren könnte, den man in Bezug setzen könnte zu einer politischen Situation oder zu einer charakterlichen Situation oder sonst was, nichts, aber gar nichts zu tun. Das ist nur die Krücke, das ist nur die Krücke. Es ist nur die Krücke, dass überhaupt das sozusagen im fassbaren Gegenstandsbewusstsein da ist, weil da braucht es. Weil Imaginationen leider kann ich nicht übermitteln, ohne den Umweg zu gehen.
Wie man etwas sagt und mit welchen Ausdrücken.
Wie, genau.
Und mit welchem Klang und, ja. Und mit der Gestik
auch. So ist es.
Wenn ich mir denke, wie man oft die Sprüche oder Gedichte von in der Schule, den jemand das runter, da gibt es ein Gefühl, das ja.
So ist es. Ich meine, darum sagt ja der Goethe so schön, das Was bedenke, mehr bedenke, wie. Und die großen Dichter, also zum Beispiel auch Schiller, war sich dessen eben ganz bewusst. Das ist die Melodie, die hört. Und das ist, diese Melodie ist aber nicht ein little einfach, ja, vielleicht bei einem einfachen Gedichtel schon, aber im Großen ist es dann die Sphärenharmonie, die er hört. Ich meine, ein Musiker komponiert halt dann was, der hat es insofern etwas einfacher, wenn man von einem Musikstück nicht gleich erwartet, ah, das bedeutet dieses oder jenes, sondern man erfreut sich einfach an dem Klang, der da ist. Aber das Gedicht ist eigentlich auch genau das. Es hat nur durch die Worte, durch die Laute nämlich, weniger durch die Worte als durch die Laute, die drinnen sind, hat es noch stärkere Gestaltungskräfte als das Musikstück drinnen. Aber es verführt leider dazu, die Worte noch ihren Begriffsinhalt zu nehmen. Und den haben sie eigentlich da drin nicht. Sondern wenn dort ein Wort wie Ruth steht, ist einmal wichtig, dass das R drinnen ist, dass das ins U geht, dass die Enge geht, aber nicht mit dem Begriff Ruhe. Das ist der Begriff Ruhe passt zwar mit diesen Lauten auch zusammen, aber das ist eigentlich was viel Weiteres. Also es ist nicht der, daher kann ich vielleicht sogar besser in ein Gedicht, in einer Sprache, die ich nicht beherrsche, das erfassen vom Klang her, von den Lauten her, die drinnen sind, vom Erlebnis der Laute. Sehr spannend ist, Dinge zu hören in einer Sprache, die man nicht kann, und zu lauschen aber auf die Klänge, die da kommen. Die sprechen mehr dann, wenn es wirklich was Künstlerisches ist, von dem, um was es eigentlich geht, was die geistige Quelle ist, aus der es genommen ist und für die das, der äußere Inhalt im Grunde nur die Stütze ist. Und die könnte auch anders sein.
Aber die Resonanz ist das eigentlich, was in mir schon da ist, wie ich es ja wahrnehme. Die Resonanz, was dieses
Wort das kommt natürlich dann noch dazu. Aber wichtig ist primär, dass es ein in sich selbst bestimmtes geistiges Wesen ist, das dahinter steckt. Ja. Zudem kann ich mich in verschiedenster Weise in Beziehung setzen, so wie auch es unter Menschen ist. Ich meine, wenn wir gemeinsam uns unterhalten und miteinander sprechen, wird das anders sein, als wenn du mit einem anderen sprichst. Das ist ja ganz anders, man spricht dann als ein anderes Verhältnis. Und das ist ja legitim. Also das heißt, jeder Mensch kann jetzt mit diesem geistigen Wesen, das zum Beispiel hinter dem Gedicht steckt, anders kommunizieren geradezu. Aber man muss sich bewusst sein, das ist was Eigenes. Und natürlich in dem Moment, wo ich anfange, das zu drangsalieren und ihm meins aufzwingen will, dann nimmt es ja alles aus und dann habe ich nur mehr die Hülle. Im Grunde die Hülle der Worte und ihrer Bedeutung, und dann kann ich gescheiter überreden und philosophieren, nicht? Weil die Intellektuellen tun das, Verzeihung, sehr gern. Da ist ein Gedicht, na, das ist tiefsinnig, das bedeutet, und da hat schon Sokrates gesagt, und was gut wäre, was alles gesagt, kann man solche Bände darüber schreiben. Und es ist nichts. Es ist, sorry, dass ich das jetzt sage, es ist nichts. Es ist nichts, außer, dass es das Ego des Denkers stärkt. Der Ich weiß es, ich sage euch, was da alles drinsteckt. Und da sieht man aber gleich die Aufgabe, die es hat, sich seiner selbst bewusst zu werden, einmal auf der untersten Ebene. Also das heißt, der heutige Intellektualismus, der so verbreitet ist, ist nichts anderes als Selbstbewusstsein auf der untersten Ego-Ebene. Aber wir müssen alle durch, darum ist unsere Zeit davon geprägt. Schön wäre nur, wenn wir auch einmal ein Schrittl weiterkommen. Aber es ist nichts anderes. Also der ganze Intellektualismus ist nichts anderes als die eitle Betrachtung des Ego im eigenen Spiegel.
Die guten Schriftsteller, die bringen es dann eh. Es kommt dann der Humor dazu.
Ja.
Die lachen über die Interpretationen, also von den Kritikern.
Ja, kann man ja nicht lachen. Ich meine, über die Kritiker, gut, wie heißt es so schön, das sind die Hühner, die gackern, wenn die anderen Eier legen. Also, das heißt, selber tun sie nichts zusammenbringen, kreativ, aber genau erklären, was beim anderen drin ist und nicht drin ist und passt und nicht passt. Nein, aber schimpft man nicht über die Kritiker. Es gehört dazu. Nein, es gehört dazu, aber es sollte uns bewusst sein, was der Intellekt ist, was daher auch heutige Wissenschaft ist, weil sie beruht auf dem im Prinzip. Sie beruht allen auf dem. Sie nimmt die Begriffe, die fertigen, ja gut, dann fangen sie an mit Definitionen vielleicht. Definitionen sind aber Konstrukte. die einen Ausschnitt von irgendwas geben. Jetzt denkt sie, wer, man könnte das so. Ich meine, in der Mathematik geht es noch am ehesten, aber in allen anderen Bereichen ist es so ein einseitiger Ausschnitt. Weil das Lebendige ist viel, viel reicher. Das lässt sich nicht in einer Definition fangen. Nur da, ja, wie soll ich das wissenschaftlich exakt fassen? Das bewegt sich ja dauernd. Ich kann es nicht festhalten, ich kann es nicht einmal in Worten aussprechen. Ja, Hilfe, wie tue ich denn? Und woher weiß ich, dass das die Wahrheit ist? Und wie kommuniziere ich sie? Also, ich meine das auch gar nicht böse, weil diese Verfestigung muss auch sein. Wir müssen das erwerben zwischendurch, weil sonst sind wir weggeschwemmt. Wenn das vielleicht das nächste Mal noch genauer betrachten können, weil nämlich schon, wenn man nur in diese ätherische Ebene kommt, also dort, wo die Imaginationen sind, es hängt damit zusammen, dass sich der eigene Ätherleib zumindest oben lösen muss, eben vom Gehirn, aber dann komme ich sofort in das Gefühl, ich verschwinde dann. Ich schwimme hinaus in den Ätherkosmos. Hilfe, Hilfe, wo bin ich? Ich verliere mich. Angst, Zittern und so da, wo alles Mögliche kommt. Und Gott, also wenn der geistige Schulungsweg dann weitergeht, wird es sehr intensiv.
Ist ja das Öffnen des dritten Auge eigentlich auch dann in die Richtung?
Man kann das so nennen, ja. Man kann mit verschiedenen Organen, das war nicht mehr, also das Imaginationsorgan ist eher am ersten dieses. Also dort, also das heißt, das Stirnchakra ist das eigentliche Imaginationsorgan. Aber das Organ besteht in einer bestimmten Seelenbetätigung. Das ist nichts, was man irgendwie sonst nachweisen könnte, sondern es besteht in einer bestimmten Seelenbetätigung, die durchflossen ist, kann man sagen, von Lebenskräften auch, also von diesen Bilderkräften, die das weitertragen. Aber es ist trotzdem einmal das Gefühl da, ich verliere mich in einer Welt, die ununterbrochen in Bewegung ist. Und ich bin plötzlich mitten in Bewegung, ja, wer bin ich eigentlich? Weil ich verwandle mich dauernd in das andere. Ja. Wo bleibe ich? Und da entsteht, also gerade die stärksten Materialisten und Atheisten, die also fuchsteifisch wütend werden, wenn man was vom Geistigen spricht, und das also für den Gipfel der Unwissenschaftlichkeit und der Aseriosität und so weiter halten, die also mit der Lanze kämpfen dagegen, das sind die, die knapp dran sind und die Panik vor diesem Moment haben. Und vor allem, es gibt kein Zurück. Ich kann nicht sagen, okay, nein, das ist mir zu steil, ich will nicht mehr.
Das, wenn
du jetzt einmal die Tür aufgemacht hast, weißt du, dass sie da ist. Und dass ihr real da ist. Und ab dem Moment gibt es nicht mehr den Weg nach vorne und ich kann eigentlich nicht umkehren und die Tür wieder zumachen. Das geht nicht. Das ist unmöglich.
Ich kann mich aber betrinken und es unter.
Ja, ja, natürlich.
Und dementsprechend.
Ich kann. Ja, aber um es wirklich auszuwerten, dann muss ich mich dann wirklich ziemlich komplett zugrunde richten. Also dann muss ich dann schauen, dass ich den ganzen Tag betrunken bin. Weil sonst besteht leider Gottes die Gefahr, dass doch einmal ein lichter Moment kommt, wo das wieder anklopft. Und zwar ganz deutlich. Und das ist dann natürlich ein tiefgreifendes Schicksalsereignis einfach. Das bringt, weil es stellt ja auch das Leben dann in Wahrheit komplett auf den Kopf, vielleicht nicht äußerlich, aber von der innerlichen Haltung. Man stelle sich das vor, jemand, der dann glaubt, nur das alles gibt's, was ich greifen und mit Augen sehen kann. Und mein ganzes Leben bis jetzt habe ich auf das aufgebaut und plötzlich sehe ich, dass das nicht die Schlacke von irgendwas ist. Es steht alles am Kopf, alle Werte sind plötzlich anders. Ich verliere die Orientierung. Weil jetzt habe ich klare Regeln gehabt, so und so, und die, ja, vernünftig und kann nachvollziehen, plötzlich nichts mehr. Das ist alles in Bewegung. Also das ist eine Bedrohung geradezu für das Selbstbewusstsein. Und da muss man durch, und daher sind diese Erscheinungen, dieser Materialismus, dieser Intellektualismus, der heute ist, bis zu einem gewissen Grad bitter notwendig auch. Wir müssen nur aufpassen, dass nicht alles erstarrt in dem, dass der Weg weitergehen kann und dass man namentlich auch jungen Menschen, weil die sind meistens noch nicht so verhärtet drinnen, dass man denen gerade, wo sie auf ihrem Weg hin zu ihrem Selbstbewusstsein sind, schon genug von dem anderen mitkriegen, dass sie mit dem umgehen können. Und nicht dessen bedürfen, dass alles tot sein muss, damit sie als waches Ich da sein können. Das ist ja im Grunde so schlimm, dass wir eigentlich nur aufwachen können, wenn wir von lauter Leichnamen umgeben sind. Und es nicht schaffen, uns selber bewusst aufrechtzuerhalten in einer wirklich lebendigen Umgebung sozusagen. Das ist der Schritt, den jetzt unsere Zeit eben auch sehr fordert.
Mich macht ja schon die Mathematik fertig. 1 hoch 1
ja.
ist 1. 1 hoch 10 ist 1. 1 hoch eine Milliarde ist auch 1.
Ja.
1 hoch unendlich
ja.
auch 1.
Ja. Ja.
Unvorstellbar.
Unvorstellbar, ja. Ja. Aber erlebbar aus dem Prozess, wo es geht, also wo es sich annähert, immer mehr ans Unendliche den Weg mitzugehen, sozusagen. Dann kriegt man ein bisschen ein Bild von dem. Weil da ist gerade, mir hat das immer fasziniert, also alles, was mit dem Unendlichkeitsbegriff in der Mathematik, unendliche Reihen und diese Sachen, die aber doch einen endlichen Grenzwert haben. Da tue ich addieren unendlich viele Glieder. Und wenn sie richtig gebaut sind, konvergiert die Reihe und sie gibt einen endlichen Wert. Nach unendlich vielen Schritten. Das sind faszinierende Dinge und so ein Bild von dem Ganzen.
Viele Schichten und zu erreichen, dass wir dann unendlich es annehmen können, was alles Mögliche sind.
Ja, ja.
Für mich ist dann auch der Gedanke dabei gewesen, wir sind unendlich viele Individuen, ja,
ja.
Im Unendlichen, aber jeder ist eine Eins.
Ja.
Für sich.
Jeder ist für sich eine Eins und das Ganze ist auch die Eins. Ja. Nämlich die ganze Fülle aller zusammen ist auch die Eins. Nämlich. Und trotzdem sind wir unterschieden. Und jeder ist eine Eins für sich und alle sind zugleich alle die große Eins. Es sind jetzt.
Naja, aber das
ja, ist ja. Es eigentlich. Auf das läuft es hin irgendwo. Auf das läuft es hin. Na gut, ich glaube, für heute lasse ich es einmal damit ruhen. Es war, ich glaube, ein ganzer Brocken irgendwo. Aber wir werden es halt jetzt ein bisschen durchtasten durch diese Formen, dass es ein bisschen näher kommt und vielleicht auch schauen, also gerade Imagination oder so, gibt es ja im Grunde einfache Übungen, dass man ein bisschen im Griff kriegt, wie fühlt sich denn das wirklich an, wenn ich, weißt du, was in der Imagination, das ist der Hellseher, ich bin nicht hellsichtig. Erstens sind wir alle hellsichtig in Wahrheit, wir wissen es nur nicht. Und es gibt halt verschiedenste Stufen. Die Fehlvorstellung ist meistens, dann denkt man sich, weiß nicht, gut, da taucht jetzt irgend so ein Nachtgespenst auf. Also der Engel, der mit kalten oder warmen Flügel berührt, das ist es ja nicht. Es sind einfach seelische Erlebnisse, wo die im lebendigen Bereich aber bereits stattfinden, in den bewegten Bereichen, die Bilder schaffen. Nichts anderes.
Die dir immer die Hand eigentlich reichen, dass du was anderes auch wahrnehmen kannst.
Ja, ja. Na gut, lassen wir es ruhen für heute. Danke. Ja.